Ja, wir fahren fort mit diesem Thema Autorität und Unterordnung, schon der dritte Abend zu diesem Thema. Ich würde auch heute zur Hauptsache anhand biblischer Gestalten die Gedanken zu illustrieren suchen. Wir haben am vergangenen Abend über die drei Säulen der Autorität gesprochen. Also da sind das Wort Gottes, der Sohn Gottes und der Geist Gottes. Wir haben auch gesehen, dass wir in der Gefahr stehen, einerseits zu wenig klare Führung und Autorität in der Gemeinde zu suchen, vom Herrn zu erbeten, dass er sie aufrichte und dass wir sie auch umsetzen und verwirklichen. Und wir haben auch die mancherlei Gefahren gesehen von Übermaß an Autorität. Wir haben dann, um auf die Frage Antworten zu bekommen, woran man denn erkennen kann, welche Gott dazu bestimmt hat, dass wir Autorität ausüben, wem er Autorität delegiert, und haben drei Grundsätze festgehalten. Erstens muss Autorität von Gott legitimiert sein, also von Gott aufgetragen. Kein Mensch darf sich selbst etwas anmaßen in Gottes Haus und in Gottes Volk. Dann haben wir als zweites gesehen, dass es auch die zur Berufung, zur göttlichen Bestimmung notwendige Qualifikation braucht, das heißt Eigenschaften, die mit dieser Bestimmung übereinstimmen. Und dann haben wir uns noch einmal in Erinnerung gerufen, welches denn die Absicht ist, welche Gott verfolgt. Er will, dass Autorität in seinem Haus ausgeübt wird mit dem einen Ziel, alles seiner Regierung, seiner Autorität zu unterwerfen. Darum muss es immer gehen. Wir haben am ersten Abend uns diesen Vers in Erinnerung gerufen, im Haus Gottes spricht alles Herrlichkeit. Das heißt, die Gemeinde, das Haus Gottes ist der Ort, an dem Gott offenbar ist, an dem er hervortritt, an dem wir ihn erkennen, wer er ist, wie er ist. Und das bedeutet, dass der Mensch zurücktreten muss. Es darf nie darum gehen, dass der Mensch, auch nicht der von Gott gebrauchte Mensch, der Führer irgendwie oder die Führenden irgendwie in den Vordergrund oder gar in den Mittelpunkt treten. Ich will ein Zitat anführen aus einem Buch, das ein Gottesmann geschrieben hat. Ich las dieses Buch vor so vielen Jahren, dass ich mich an kaum noch an Einzelheiten erinnern kann. Aber ein paar Sätze sind mir geblieben und ich habe diesen Satz heute hervorgesucht. Es wurde gestern Abend bei den Fragen einmal an ihn erinnert, auf ihn verwiesen, auf Watchman Nee. Und er sagt Folgendes zur Frage der Autorität, Mangel an Autorität oder Übermaß an Autorität. Einige lernen nur Gehorsam und lernen nie, Autorität auszuüben, wo sie dazu gerufen sind. Es ist notwendig, dass wir beides lernen, unter Autorität zu stehen und in Autorität zu stehen. Die Gemeinde leidet daran, dass viele es nicht gelernt haben zu gehorchen, aber sie leidet ebenso daran, dass einige nicht gelernt haben, in Autorität zu sein. Und ich wiederhole, was ich gestern schon sagte, ich meine, dass das einer der großen Schwachpunkte der Brüderbewegung gewesen ist. Aus geistlichen und aus guten Beweggründen wollte man nicht dass dieses Übel des Klerikalismus sich wieder breit macht. Und mir scheint, dass man dann aus einer übergroßen Scheu davor es nicht gewagt hat, die Autorität auszuüben, die Gott in der örtlichen Versammlung Einzelnen gibt. Und so ist das eine sehr richtige und treffende Aussage, die Watchman Nee hier macht. Wir müssen beides lernen, gehorsam lernen, aber auch dort, wo Gott uns Aufgaben gibt, müssen wir es auch lernen, in Autorität zu stehen. Auch wenn wir davor zurückschrecken mögen, und es ist gut, wenn wir eine Scheu davor haben, sollen wir auch haben. Und uns nicht für die Leute halten, die Berufenen sind, zu befehlen und zu kommandieren. Aber wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gebe Gott, dass wir auch das, was er uns aufträgt, mit Zuversicht, mit Entschiedenheit ausüben. Wir blieben gestern Abend bei Josua stehen. Wir wurden anhand von Josef und Mose daran erinnert, dass eines der Mittel, das Gott verwendet, um seine Knechte zuzubereiten, ist Leiden. Das war auch bei Josua so. Ich kam gestern Abend nicht mehr dazu, das zu sagen, darum trage ich das jetzt nach. Das besondere Leiden, welches Josua durchmachen musste, war dies. Er hatte den Glauben, in das Land der Verheißung einzugehen. Und wenn es auf ihn und auf seinen Glauben angekommen wäre, dann wäre er ins Land eingegangen und hätte 40 Jahre lang die Fülle des Landes genossen, hätte. Aber des Unglaubens anderer wegen muss er 40 lange Jahre in der Wüste ausharren. Und das ist etwas, das das Fleisch, das unser Ich ungeheuer sticht. Wenn wir die Sünden, die Schuld und die Folgen der Schuld anderer tragen müssen. Das passt uns überhaupt nicht. Er soll das selber ausfressen, sagen wir doch schnell. Nun, das ist sicher auch ein erzieherisches Prinzip. So erziehen Eltern ihre Kinder und so erzieht auch Gott seine Kinder. Aber Gott erzieht seine Knechte auch so, dass sie die Folgen der Schuld, der Sünden anderen mittragen. Und in dieser langen Schule, 40 Jahre in der Wüste warten müssen, wurde Josua tauglich gemacht, nachher der Führer des Volkes Gottes zu sein. Bei David sehen wir diese beiden Dinge wiederum, dass er von Gott legitimiert sein muss. Die Berufung Davids wird sehr ausführlich beschrieben, 1. Samuel 16. Ausdrücklich sagt Gott dort Samuel, dem Mann, den er bestimmt hat, um den König zu salben, dass er den Erstgeborenen nicht erwählt habe, auch den Zweitgeborenen nicht erwählt habe, auch den Dritten nicht erwählt habe. Erst wo David gerufen wird und kommt, sagt der Herr, auf, das ist der Mann, salbe ihn. Also von Gott berufen. Und wir sehen dann, dass er auch von Gott befähigt wird und dann von Gott erzogen wird, um seiner Bestimmung zu entsprechen. Und wiederum ist die Erziehung, eine Erziehung des Leidens. Jahrelang wird David von Saul gejagt. Saul setzt ihm nach. Und wiederum muss David leiden, fremder Bosheit wegen. Es ist ja nicht so, dass er etwas verschuldet hatte. Er hatte nicht gesündigt, er hatte nichts Böses getan. Und doch gehört das zu Gottes Wegen mit David. David muss zuerst erniedrigt werden, ehe er erhöht werden kann. Ein geistlicher Grundsatz, der sich durch das ganze Handeln Gottes mit den Seinigen zieht. Wie ein Mose lernt David, auf den Herrn zu harren, auf seine Hand zu warten, sich sein Recht nicht selbst in die Hand zu nehmen. Zweimal bietet sich ihm eine Gelegenheit, Saul zu töten, und er tut es nicht. Lass uns diese beiden Stellen aufschlagen. 1. Samuel 24, Vers 7. 1. Samuel 24, Vers 7. Saul allein in einer Höhle, er geht hinein in eine Höhle, sich die Füße zu bedecken. Das ist die hebräische Art, zu sagen, dass jemand aufs Klo geht. Die Füße bedecken. Saul ist allein, Saul hat keine Waffen dabei, Saul ist wirklich wehrlos. Und da sagen die Männer um David herum, das ist doch der Tag, von dem Gott geredet hat, dass er deine Feinde in deine Hand geben werde. Jetzt auf und töte deinen Feind, und dann bist du ihn los für immer. Und darauf antwortet David, der Herr, lass es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und ließ ihnen nicht zu, sich wieder Saul zu erheben. Er nimmt das Recht nicht in seine eigenen Hände, und wir sehen, dass er Autorität anerkennt. Noch ist Saul Gottes Gesalbter. Und so wartet David den Tag ab, an dem Gott ihn auf den Thron erheben wird. Wir sind meistens sehr schnell bereit, das Versagen anderer zum Anlass zu nehmen, auch das Versagen von leitenden Brüdern zum Anlass zu nehmen, uns gegen sie zu wenden. Ich weiß nicht, ob das eine geistliche Gesinnung ist und ob wir das von Gott gelernt haben. Wir sehen, dass hier David ganz anders handelt. Und ein zweites Mal, Saul erfährt ja dann, David zeigt sich ihm, Saul erfährt, wie David ihn geschont hat. Und Saul ist gerührt und er bekennt seine Schuld an David. Aber es dauert nicht lange, da versucht Saul, David wieder zu töten. Und spätestens jetzt würden wir doch denken, also wenn sich jetzt David noch einmal eine solche Gelegenheit gibt, ja dann wird er den Saul nicht mehr schonen. Also jetzt hat es dieser Saul wirklich verwirkt, sich alles verwirkt. David wird eine zweite Gelegenheit geboten und wiederum sagt er, verdirb ihn nicht. 1. Samuel 26, 10. David sprach, so wahr der Herr lebt, wenn nicht der Herr ihn schlagen wird, es sei, dass sein Tag kommt, dass er stirbt oder dass er in den Streit hinabzieht und weggerafft wird. Im Vers 9 steht dieser Satz, verdirb ihn nicht. Durch die Schule der Erniedrigung lernt David, gerecht zu regieren. Und seine Stellung und seine Macht, die er als König hat, nicht zu missbrauchen, außer in der Sache Urias, wie der inspirierte Historiker ausdrücklich sagt, außer in dieser Sache. Dort hat er seine Macht missbraucht. Aber er regiert, wie 2. Samuel 8, Vers 15 sagt, 2. Samuel 8, Vers 15, es gibt sogar eine israelische Briefmarke, auf der König David abgebildet ist, und dort steht dieser Satz: David regierte über ganz Israel und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Das hatte David gelernt in dieser langen Schule des Leidens. Nun, gestern haben wir gesagt, dass Leiden uns den Zugang verschafft zu den Herzen der Menschen. Die Kammer, in der der Ort, an dem der Schlüssel zu den Herzen der Menschen aufgehängt ist, das ist die enge Kammer des Leidens. Und dahin führt Gott solche die sein Volk weiden und die sein Volk führen sollen. Ein zweiter Grund, warum Gott durch Leiden führt, ehe er uns erhöht ist, wir müssen klein werden. Wir müssen einfach klein werden. Seit dem Sündenfall sind wir alle viel zu groß in unserer eigenen Einschätzung. Und darum muss uns Gott klein machen. Wir gleichen alle zu sehr, wie wiederum Spurgeon einmal sagte, wir gleichen alle zu sehr der Seifenblase. Die Seifenblase hat ein gigantisches Volumen gemessen an der Substanz. Und wir müssen klein werden. Und wir werden klein durch Leiden, werden klein, wenn wir zurückgesetzt werden, werden klein, wenn wir nicht bekommen, was wir gern hätten, wenn wir warten müssen, wenn uns die Macht genommen wird, das zu tun und das zu erreichen, was wir gerne hätten. Und dass David klein geworden ist, das sehen wir daran, dass er als König gerecht regiert und das bedeutet, dass er dort, wo er gesündigt hat, die Schelte des Propheten annimmt. Er nimmt die Schelte des Propheten an. Dabei hätte er die Macht gehabt, König David, mit diesem lästigen Mann das Gleiche zu tun, was er mit Uriah tun ließ. Er hätte diesen lästigen Mann auch beiseite schaffen können. Er nimmt die Schelte an, 2. Samuel 12, dort wird das beschrieben, und bekennt vor diesem Mann, der vor David tritt und ihm seine Sünde aufdeckt, er bekennt ihm, 2. Samuel 12, Vers 13, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt. Wie anders als König David haben spätere Könige die Scheltworte von Propheten quittiert. Ein Beispiel, 2. Chroniker 16. 2. Chroniker 16, Verse 7 bis 10. Zu selbiger Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Syrien gestützt hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt, darum ist das Heer des Königs von Syrien deiner Hand entronnen. Vers 9, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn in das Stockhaus. Und er war dieser halb gegen ihn erzürnt. Auch tat Asa zu selbiger Zeit etlichen von dem Volke Gewalt an. Und wie oft geschieht genau solches auch in der Gemeinde. Ein Führer, ein von Gott legitimierter und dann von Gott qualifizierter Führer, man erkennt einen solchen daran, dass er auch Schelte, Widerspruch annehmen kann. Dass er auch innehalten kann und sagen, du hast recht, ich habe töricht gehandelt, töricht oder sogar ich habe gesündigt. Dass er auch bekennen kann, Sünde bekennen kann. Es ist ein ganz bedenklicher Zug, wenn Christen nicht bekennen können, dass sie gefehlt haben. Auch vor anderen nicht zugeben können. Ich habe töricht gehandelt, ich habe böse gehandelt, verkehrt gehandelt. Und besonders traurig ist es und auch besonders schwerwiegend, wenn solche, die als Führer unter den Brüdern gelten, als solche, die Vorbilder der Herde sein sollten, das nicht können. Wir haben noch schlimmere Beispiele, wir lesen das jetzt nicht. In 2. Chroniker 24 lässt ein König einen Propheten sogar steinigen. David, wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist ein Grund, sicher ein Grund, weshalb David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Er kann Sünde bekennen. Er kann sich demütigen vor Gott und er tut es wiederholt. Aber der Hauptgrund, weshalb David ein Mann nach dem Herzen Gottes heißt, denke ich, hat etwas zu tun mit der Regierung und mit dem Ziel, das David verfolgte. Was war wohl das Ziel, welches David mit seiner Regierung verfolgte? Ich meine dies. David hatte ein Ziel, eine Leidenschaft, ein Verlangen, und das hängt zusammen mit der Bundeslade. David hatte keine Ruhe, bis nicht die Bundeslade in der Stadt Davids war. Er hatte keine Ruhe, bis nicht die Bundeslade ihren Ort gefunden hatte. Warum war das David so wichtig? Das wird aus der Schilderung von 2. Samuel 6 deutlich. Dort, wo David die Bundeslade nach Jerusalem holen lässt. Dort steht nämlich ein Vermerk im Zusammenhang mit der Bundeslade. Und das gibt uns den Fingerzeig, warum David nicht Ruhe gab, bis nicht die Bundeslade vor den Augen des ganzen Volkes in die Stadt Davids geführt wurde, da wo David regierte. 2. Samuel 6, Verse 1 und 2. Und David versammelte wiederum alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin. Und alles Volk, das bei ihm war, nach Baale Juda, um von dannen die Lade Gottes heraufzubringen, welche nach dem Namen des Herrn der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thronend genannt wird. Die Bundeslade ist also der Thron des Herrn der Heerscharen. Die Bundeslade verkörpert sichtbar die Gegenwart Gottes unter seinem Volk, ja, die Gegenwart dessen, der im Volk König ist, der wahrhaft Herrscher ist. Und hatte die Torheit des Volkes und die Sünde Sauls damit zusammengehangen, dass das Volk einen König wollte, der Gott ersetzt, der Gott verzichtbar macht, dann besteht die Tugend Davids darin, dass er ein König ist, der seine ganze Regierung, dieses eine, dem Volk klar macht, klar machen will und auch klar macht. Gott ist König, nicht David. Und so führt er die Bundeslade, den Thron des Herrn der Heerscharen, in die Stadt Davids, damit alles Volk sehe, das ist der Thron, dem David und dem das ganze Volk untertan ist. Wir lesen in Psalm 132, dass David eine beständige Sehnsucht danach hatte, dass die Bundeslade endlich an den Ort komme, wo sie gehört. Vorher hatte er keine Ruhe, bis er das wusste. Und der große Höhepunkt im Leben Davids, nachdem dieser Höhepunkt erreicht ist, lesen wir nur noch, wie David gewissermaßen sein Haus bestellt, seine Füße aufs Bett hochzieht und zu seinen Vätern versammelt wird. Was ist das letzte Große, das David in seinem Leben tut? Er findet den Ort, an dem Gottes Haus stehen soll. 2. Samuel 24. Nachher wird nur noch beschrieben, wie er seinem Sohn Salomo Anweisungen gibt und dann kann David abtreten. Die Bundeslade ist in Jerusalem, der Thron Gottes vor den Augen des ganzen Volkes in Jerusalem, und das ist der Ort, an dem Gott wohnen wird. Gott unter den Seinen, unter seinem Volk, denn er ist König. Wir lasen gestern diesen Vers, das Ziel der Erlösung, 2. Mose 15, Vers 18, der Herr ist König ewig. Dazu hat er sich sein Volk erlöst. Eine Episode anlässlich der Heraufführung der Bundeslade nach Jerusalem ist sehr sprechend für David, für diesen Mann, der wirklich klein geworden war, unter Gottes Hand klein geworden. Und wir müssen das einfach zugeben, Gott muss uns demütigen. Warum muss uns Gott demütigen? Warum? Weil wir nicht demütig sind. Sonst müsste er uns nicht demütigen. Warum muss Gott uns klein machen? Weil wir nicht klein sein wollen. Wir wollen es einfach nicht. Wir wollen groß sein. Wir wollen jemand sein. Wir wollen einen Namen haben. Das ist einfach da. Dieses Verlangen, dieser Wunsch. Und Gott wird uns das aberziehen. Er tut es einfach. Und danken wir ihm dafür, dass er es tut. Und gebe er, dass wir uns nicht dagegen wehren, nicht dagegen sträuben. Auch wenn Dinge geschehen, wie David sich dann gefallen lassen musste. Alles König und alles Eheherr. Ich sage das jetzt bewusst so, so wie man in älterem Deutsch dem Ehemann sagte, Eheherr. Als Eheherr und als König muss er sich von seiner Frau oder von einer seiner Frauen Folgendes gefallen lassen. 2. Samuel 6, Verse 20 und folgend. Als David zurückkehrte, um sein Haus zu segnen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sprach, wie hat der König von Israel sich heute verherrlicht, da er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der losen Leute entblößt. Und was antwortet David darauf? Da sprach David zu Michal vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich als Fürst zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Ja, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden, denn also, und ich will niedrig sein in meinen Augen. Das war es ja gerade. Er wollte wirklich, dass dem ganzen Volk bewusst wird, wer in Israel allein groß ist. Der Gott Davids und der Gott Israels. Im Neuen Testament sehen wir, wie der Herr Jesus seine Diener, die Apostel, beruft und einsetzt. Schlagen wir noch einmal diese Stelle auf in Markus Kapitel 3, weil das hier so schön zusammengefasst wird, prägnant, deutlich, sodass man das gar nicht falsch verstehen kann. Markus 3, Verse 13 und 14. Und er steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Von ihm geht alles aus. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12. Er bestellt, auf dass sie bei ihm seien, und auf das er sie aussende zu predigen. Wie bei der Errettung, so liegt es auch beim Dienst, nicht am Wollen und Laufen des Menschen, wirklich nicht. Wahrscheinlich eine der Wahrheiten, mit der wir am längsten zu kämpfen haben, bis wir das begreifen. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem Gott, der Erbarmen zeigt. In der Errettung, wo sie eigentlich ganz offenkundig sein müsste, haben wir große Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Dass unser Heil, unsere Rettung völlig außerhalb unseres Wollens und Vermögens liegt. Das ist etwas, das uns so vollständig demütigt. Es nimmt uns alles aus der Hand. Und genauso ist es im Dienst. Die Sache ist nicht in unserer Hand. Sie ist in Gottes Hand. Er legitimiert. Und von diesem Bewusstsein muss das Herz derer regiert sein, die Führende im Volk Gottes sind. Aber als Zweites kommt auch bei den Aposteln dazu die Qualifikation. Wir schlagen eine Stelle jetzt auf, einen Abschnitt, ebenfalls im Markus-Evangelium, in Kapitel 10. Die Verse 35 bis 40. Markus 10, die Verse 35 bis 40. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was irgend wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihm, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, welchen es bereitet ist. Also er erinnert sich hier zum Schluss, das ist die Hauptaussage in seiner ganzen Antwort, das liegt nicht an euren Wünschen. Das liegt an Gottes Wollen. Und dann sagt er als Zweites, um Autorität ausüben zu können, müsst ihr tauglich gemacht werden durch Leiden. Ihr werdet den Kelch trinken. Ihr werdet mit dieser Taufe getauft werden. Zwei Beispiele von Aposteln, die der Herr berief, Petrus und Paulus. Petrus wurde persönlich vom Herrn berufen, Matthäus 4, Vers 19. Matthäus 4, 19, er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und nachher wurde er auch als Apostel berufen, Markus 3, 13 und 14. Und er bekam vom Herrn den Auftrag, in den Evangelien steht es, den Auftrag, die Brüder zu stärken und die Hirte Christi zu weiden. Lukas 22, Vers 32. Und du, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder, das ist ein Auftrag, stärke die Brüder. Johannes 21, Vers 15, weide meine Lämmlein. Aber Petrus muss auch für seine Aufgabe tauglich gemacht werden. Das ist seine Qualifikation. Petrus hat ein besonderes Problem, das wird bei ihm deutlicher als bei anderen, wiewohl das wahrscheinlich ein Problem ist, das die meisten haben. Es ist aber nicht bei allen so vordergründig wie bei Petrus. Petrus hatte dieses Problem, dass er sich für ein wenig treuer hielt als die anderen. Sich für ein wenig hingegebener hielt als die anderen. Und wenn es nur wenig war, so doch um ein entscheidendes weniger. Matthäus 26, Vers 33. Dort wird das deutlich. Matthäus 26, Vers 33. Der Herr kündigt an, dass die Jünger sich von ihm zerstreuen werden. Und dann sagt Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Das heißt, er traut es den anderen zu. Die anderen, denen traue ich das zu. Ich werde das nicht tun. Er hielt sich also für ein bisschen treuer als die übrigen Jünger. Er dachte, dass er den Herrn ein bisschen mehr liebt als die anderen. Das wird aus der Frage, die der Herr an Petrus richtet, deutlich. Das gehört zur Wiederherstellung, auch zur Erziehung des Petrus, Johannes 21, 15, nachdem Petrus den Herrn eben doch verleugnet hat und sich am Herrn gestoßen hat, fragt ihn der Herr, Johannes 21, Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Was für eine Frage. Liebst du mich mehr als diese? Und am Ende muss Petrus einfach sagen, Herr, du weißt alles. Ja, Herr, ich hab dich lieb, sagt er. Und am Schluss sagt er, Herr, du weißt alles. Ja, dein Urteil über mich, das muss mir genügen. Nun, wie hat der Herr den Petrus von seiner zu guten Meinung von sich selbst geheilt? Er ließ ihn, ausgerechnet den Petrus, in einer Sache versagen, wo die anderen nicht versagten. Ausgerechnet. Und wir bekommen einen Hinweis darauf, wie der Herr das zuließ, ja, der Herr das so führte. In Lukas 22, Vers 32 steht nämlich: Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Was heißt denn, der Satan hat euer begehrt? Der Satan musste das, was er begehrte, er musste die Erlaubnis vom Herrn bekommen. Sonst hätte er es nicht gekonnt, er hätte es nicht gedurft. Das Begehren Satans ist immer böse. Er will nur Böses. Und er wollte ganz sicher alle Jünger in die gleiche Sünde hineinziehen. Aber der Herr bewahrte die anderen und ließ es einfach nicht zu, dass die Jünger in eine solche Lage kamen. Er bewahrte sie davor, aber den Petrus bewahrte er nicht davor. Er überließ also den Petrus diesem Wunsch, diesem Begehren Satans. Nicht, dass der Herr den Petrus sich selbst überließ, sondern er sagt ihm, also nur für eine Zeit überließ er Petrus sich selbst, sondern er sagt: Aber ich habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus wird da nicht so genau hingehört haben. Er dachte: Ja, ich werde den Herrn nicht verleugnen, ganz sicher nicht. Und dann überlässt der Herr den Petrus einige Stunden einfach sich selbst, seinem Vermögen, seinem guten Willen. Petrus strauchelt, Petrus fällt. Und dann erinnert er sich daran, der Herr schaut ihn an, dann erinnert er sich an alle Worte des Herrn. Und dann begreift er auch: Betete der Herr nicht für mich, ich ginge unter. Ohne seine Fürbitte, ohne seine Bewahrung, ohne seine Gnade richtete er mich nicht auf. Ich wäre verloren, bin völlig auf ihn angewiesen. Und er begriff auch, dass er keine Spur besser war als die anderen Jünger. Paulus sagt an einer Stelle, dass wir als Kinder Gottes ein jeder den anderen höher achten soll als sich selbst. Manchmal denken wir, das ist einfach so eine schöne theoretische Empfehlung. Ist es Theorie? Nein, Gott wird uns so führen und er wird uns lehren durch peinliches Versagen, dass wir lernen, einen jeden Bruder, jede Schwester höher zu achten als uns selbst. Und wir sehen, dass Petrus wirklich in der Schule Gottes lernte. Er wurde ein Apostel, der Herr verwendete ihn, gebrauchte ihn, er hatte Autorität, konnte Autorität ausüben. Und wir sehen an ihm das Gleiche wie bei David, wo Petrus auch als Apostel, als anerkannter Mann, als einer, der als eine Säule in der Gemeinde gilt, Galater 2, versagt, lässt er es sich gefallen, dass einer, der nachträglich erst dazu kam, nämlich Paulus, der später, viel später zum Glauben kam, von dem Petrus hätte denken können: Was hat denn dieser junge Emporkömmling mir zu sagen? Dieser Spring ins Feld. Nichts. Ich kenne ihn viel länger als du. Paulus widersteht dem Petrus ins Angesicht. Galater 2, Vers 11. Und Petrus nimmt die Schelte an. Er nimmt sie an. Er bekennt, es stimmt, ich habe schändlich gehandelt, gegen die Wahrheit des Evangeliums gehandelt. Galater 2, Vers 11. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Und dann steht sogar im Vers 14: Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Ah, musste das sein? Paulus, vor allen, hätte es mir doch auch privat sagen können. Es musste sein, denn Petrus war ein Führer unter den Brüdern. Und alles, was Petrus sagte und tat, viele haben das gesehen und haben ihn nachgeahmt. Und darum musste es sein. Er hatte nämlich viele mit genommen auf seinen krummen Weg. Und darum musste es sein vor allen. Und Petrus hat das angenommen. Vor allen stand er blamiert da und hat es angenommen. Und ich finde es auch so schön, das Letzte, was wir von Petrus hören, was er über Paulus sagt, ist nicht etwa ein kleiner Nadelstich oder sogar ein Seitenhieb, sondern er sagt, der geliebte Bruder Paulus, und er empfiehlt ihn. Achtet auf das, was Paulus lehrt und sagt. 2. Petrus 3, Vers 15. 2. Petrus 3, Vers 15. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit. Er empfiehlt also diesen Mann, der ihm dort ganz sicher zunächst sehr unwillkommen war. Aber er war dankbar dafür. Nachher dankbar dafür. Paulus wird vom Herrn berufen und es wird von ihm gleich am Tag seiner Bekehrung gesagt, er sei ein auserwähltes Gefäß. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als König und Söhne Israels. Er war ein Apostel Jesu Christi. In fast jedem Brief erinnert er daran, dass er Apostel ist, nicht durch Menschen, sondern durch Gott, durch Gottes Willen, Kolosser 1,1, 2. Timotheus 1,1. Aber auch Paulus musste qualifiziert werden. Und er musste wirklich zu dem werden, was sein neuer Name besagt. Er hieß ja Saul. Hebräisch Saul. Der Erbetene. Der Erwünschte heißt das auch. Und Paulus war unter den Juden, als er Saul hieß, Saul, war überall gern gesehen. Da kommt unser Bruder Saul. Ein Pharisäer unter Pharisäern. Ein Eiferer für die väterliche Religion. Er überflügelte seine Altersgenossen an Eifer und an Hingabe an die Religion seiner Väter. Das steht in Galaterbrief. Kapitel 1, Vers 14, indem ich im Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Und diesen selbstbewussten, sehr gelehrten und standesbewussten jungen Pharisäer musste Gott erniedrigen. Schon bei seiner Bekehrung wurde er niedergeworfen. Nachher wurde er blind. Wie muss ihm zumute gewesen sein, als er plötzlich blind war? Er hatte sich ja für jemanden gehalten, der ein Licht derer war, die in der Finsternis sind. Wie die Juden ja von sich hielten. Und jetzt musste er merken, dass er ja in der Finsternis ist. Er muss sich führen lassen. Und dann muss er noch etwas erfahren, dass ein ganz Unbekannter, ein Ananias, noch nie etwas von dem gehört, Ananias. Wer ist Ananias? Er hätte diesen Mann früher kaum angeschaut, Ananias. Ananias in Damaskus, nie gehört. Irgendein Niemand kommt und Paulus muss es sich gefallen lassen, dass dieser ihm die Hände auflegt, damit er sehend werde. Ja, dieser Saul, er kannte das Gesetz und er wusste ganz genau, dass der Geringere vom Vorzüglicheren gesegnet wird. Er musste sich demütigen unter die Hände eines ganz Geringen und damit zugeben und bekennen, dass er noch geringer war. Der Herr muss ihn immer wieder zurückstellen. Nach seinem anfänglichen Eifer in Damaskus müssen die Brüder ihn nachts heimlich wegschaffen. Nun, Paulus hatte nicht damit gerechnet, dass er die Stadt Damaskus so verlässt. nachts sich aus der Stadt stehlen, klein und hässlich. Das war kein starker Abgang. Er war ja gekommen, um Christen gefangen zu nehmen und gewissermaßen im Triumphzug als seine Gefangenen hinter sich herzuführen. So wollte er aus dieser Stadt. Ganz anders verließ er die Stadt. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 9, er kommt nach Jerusalem und dort müssen ihn die Brüder eine Zeit lang beurlauben. Die haben ihm wahrscheinlich gesagt, du sei einfach ein bisschen langsam und vielleicht gehst du einfach eine Zeit nach Hause. Apostelgeschichte 9. Verse 29 und 30. Und er redet und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn hinweg nach Tarsus. Und der nächste Vers ist fast, ich glaube sogar, es ist ein Kommentar zu dem, was eben stand. So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Er hat also Unruhe gebracht. Warum bringt einer Unruhe? Unruhe bringen wir nur, wenn wir zu sehr von uns und von uns selbst und von dem, was wir wissen und meinen, überzeugt sind und entsprechend reden und handeln. Und so wird er lange wirklich auf die Seite gesetzt. Gott lässt ihn warten, jahrelang warten. Wie einen Mose, jahrelang warten, bis ein Barnabas kommt und ihn ruft. Und dann ist Paulus ein anderer Mann. Bald heißt er Paulus. Kapitel 11 steht, wie Barnabas ihn holt, und in Kapitel 13 steht, Saulus, das ist auch Paulus. Paulus bedeutet, Shaul, der Erwünschte, der Erbetene, Paulus bedeutet der ganz Kleine. Der ganz Kleine. Nicht nur der Kleine. Klein, klein, das wäre Parvus. Paulus, das ist kontrahiert von Parvulus. Ein ganz Kleiner. Paulus. Und so hatte er sich auch gesehen. Er nennt sich in 1. Korinther 15 den letzten der Apostel. Er nennt sich in Epheser 3 den geringsten aller Heiligen. Und schließlich in 1. Timotheus 1 nennt er sich den größten der Sünder. Und das ist nicht Rhetorik. Er ist wirklich davon überzeugt. Was für ein Sünder. Wie übel, wie übel. Habe ich gehandelt? Welche Bosheit ist in mir? Welch ein Sünder! Es war ihm unbegreiflich, dass Gott einen solchen wie ihn überhaupt gewollt hatte, berufen hatte und in den Dienst gestellt hatte. Das war ihm unbegreiflich. Er war wirklich klein geworden und entsprechend hatte er geistliche Autorität. Es ist ja wirklich erstaunlich, dieser Mann, er war sicher auch von Statur klein und womöglich hatte er ein Augenleiden. Und er kommt nach Korinth in diese stolze Stadt, und nicht nur stolze Stadt, sondern auch Stadt. Also die Leute sind aufgeblasen, ist ein Problem, von dem ja Paulus spricht. Aufgeblasene Leute, ganz sinnliche Leute, von sich eingenommene Leute, philosophisch geschult und ich weiß nicht was alles. Und mit feinem Geschmack und alles. Und da kommt dieses Jüdlein. Ein Jüdlein steht da. Und er hatte nicht einmal große rhetorische Gabe. Aber er steht da und redet so, dass Korinther, solche Leute, von Gott selbst überwältigt werden. Wie ist das möglich? Das ist geistliche Autorität. Er war so klein geworden, dass er wirklich in Gottes Hand ein Werkzeug war, an dem Gott sich offenbarte, seine Macht, seine Gegenwart. Es muss einfach so gewesen sein. Wenn Paulus zu den Leuten redete, da fühlten sich die Leute in Gottes Gegenwart gestellt, standen vor Gott. Und wenn einer vor Gott geführt wird, ja, dann bricht sein Herz, dann bricht sein Wille. Und genau das geschah offensichtlich. Nun, warum konnte Paulus das? Und wir können auch bei David fragen, warum konnte David so schreiben, dass wir das lesen, was David geschrieben hat, und wir werden dadurch bewegt, werden dadurch gebeugt, werden dadurch in Gottes Gegenwart geführt. Warum? Warum kann Paulus so schreiben? Denk an Davids Psalmen. Warum kann Paulus so schreiben? Wir lesen seine Schriften und wir lesen, was er schreibt, und werden dadurch unmittelbar zu Gott gebracht oder zur Buße gebracht. Warum? Nun, ein Führer ist ja jemand, der das Volk Gottes führen muss, ermuntern muss, ermahnen muss, trösten muss. Aber ermuntern und auch ermahnen. Ermahnen. Und manchmal muss Paulus ermahnen, rügen. Das kann nur jemand, der selbst ermahnt wird und sich ermahnen lässt. Wir können sonst nicht ermuntern und können sonst nicht ermahnen. Und weil Paulus von Gott selbst so erzogen wurde, in der Schule Gottes, dass er einfach lernen muss, auf Gott zu hören, auf Gottes Zucht einzugehen, auf die Zucht des Geistes, von Gott zurechtgebracht zu werden, manchmal sogar zurechtgestutzt, ja, zusammengedonnert zu werden, geschlagen, mit Fäusten geschlagen, von einem von Gott gesandten Engel Satans. Und da muss er einfach lernen zu hören, was sagt Gott, was will mir Gott sagen, wozu erzieht er mich? Und weil er das gelernt hatte, konnte er so reden, dass andere, als er redete, selbst von Gott zurechtgebracht wurden, getroffen wurden im Gewissen. Ja, jemand, der das nicht kann, Schelte annehmen, Ermahnung, Zurechtbringung, Rüge annehmen, kann kein Führer sein. Hat keine geistliche Autorität. Er mag menschliche Autorität haben. Menschen können sich Autorität aneignen. Menschliche Autorität durch starke Persönlichkeit, charismatische, durch Charisma. Also Charisma jetzt im landläufigen, nicht im engeren Sinne. Mit Charisma begabte Leute, die können sich einen Anhang sichern. Aber das ist nicht geistliche, das ist nicht göttliche Autorität. Ja, ich wollte eigentlich noch einige Beispiele für Missbrauch und Auflehnung von Autorität durchnehmen, aber die Zeit reicht jetzt nicht mehr. Und darum schließe ich mit noch einem Beispiel für jemanden, den Gott in seiner Schule erzog, nachdem er ihn berufen hatte. Was lernen wir an Timotheus? Wiederum, die Legitimation steht am Anfang. Es ist diesmal nicht so wie bei Paulus. Paulus wird ebenfalls wie ein Mose direkt von Gott berufen, vom Herrn selbst. Timotheus wird durch den Apostel berufen und nachher durch die Ältesten in seinen Dienst eingesetzt, also auch durch die Ältesten bestätigt. 1. Timotheus 4, dort lesen wir von der Händeauflegen, vom Händeauflegen der Ältestenschaft. 1. Timotheus 4, 14. Das also war seine Legitimation. Und dann seine Qualifikation. Timotheus lernte wie ein Josua von einem geistlichen Führer. Und ich sagte das gestern schon, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn Gläubige, auch wenn junge Gläubige, nicht bereit sind zu lernen von reiferen, von älteren Brüdern. Und ich denke so an ein paar Leute, bei denen man gleich nach ihrer Bekehrung feststellte, dass sie ziemlich schnell alles besser wussten und wenig Scheu hatten, auch Brüder, die viel älter waren als sie im Glauben, zu kritisieren, was sie sagten, auch zu kritisieren. Und ich denke an einige von solchen, die jetzt nirgends mehr gesehen werden. Ob sie überhaupt noch dem Herrn nachfolgen, weiß ich nicht einmal. Das ist ein bedenkliches Zeichen, ein schlechtes Zeichen. Timotheus ist jemand, der bereit ist zu lernen. Ich denke, dass das etwas ist, dass der Geist Gottes in uns wirkt, wenn wir zum Glauben kommen, zum Herrn kommen, dass wir die Geschwister, auch die Versammlung, in die Gott uns führt, dass wir sie achten als die ersten uns von Gott gegebenen Autoritäten. Und das ist ja auch etwas, worauf ich jetzt nicht eingehen kann. Gott hat ja auch der Versammlung Autorität gegeben. Die Gemeinde ist auch ein Ort der Autorität, ist, hat Autorität. Wo die Gemeinde zusammenkommt im Namen des Herrn, hat sie Autorität. Und wir müssen uns davor hüten, dass wir das gering achten. Und dass wir nicht denken, ja, das sind alles nur alte Leute und das ist alles so festgefahren. Ach, was haben die mir zu sagen? Im Buch der Sprüche steht ein Satz, der mir da einmal geholfen hat, der uns sagt, dass wir uns davor hüten sollen, Vater und Mutter zu verachten, wenn sie alt geworden sind. Und Kinder haben ja diese Art an sich, dann werden die Kinder so gescheit und dann gehen sie auf die Universität. Und der Vater war nur ein Handwerker. Und dann wissen sie alles besser. Und dann beginnen sie mit dem Vater in seiner Autorität ein bisschen zu verachten. Das ist ein hässlicher Zug, ein hässlicher Zug. Und noch viel mehr gilt das im Geistlichen. Es ist ein hässlicher Zug, wenn wir Geschwister oder auch eine Versammlung in unseren Herzen verachten und abschreiben, weil sie alt geworden ist. Sollen sie doch ehren, achten, und wenn wir zum Glauben kommen, glaube ich, dass es eine geistgewirkte Haltung ist, dass wir die Geschwister, durch die wir zum Glauben kamen und zu denen Gott uns führte, dass wir sie als Autoritäten achten und bereit sind, von ihnen zu lernen. Nun, sie ersetzen nicht Gott. Und natürlich sind wir gefordert, das, was wir hören, dann auch immer mit dem zu vergleichen, was geschrieben steht. Und Gott wird uns auch lehren und manchmal uns auch wegführen müssen von Gemeinschaften, in denen wir waren. Natürlich gibt es das, aber ich rede jetzt von einer Grundhaltung. Und ich erinnere mich, wie es mir ging. Ich kam in Pakistan zum Glauben durch Leute, die waren, viele von ihnen waren Analphabeten. Der, mit dem ich am meisten zusammen war, konnte nicht lesen. Und die, die lesen und schreiben konnten, waren ganz einfache Leute. Die hatten eine ganz einfache Volksschulbildung. Ich wusste viel mehr als die. Aber irgendwie, ich habe die so geachtet. Das waren für mich die größten Vorbilder. Ich saß wirklich zu ihren Füßen und wollte nur lernen, was sie sagen, wie sie von der Bibel reden, wie sie mit dem Herrn wandeln. Ich bin so dankbar für das, was ich dort lernte. So viel. Von Timotheus lesen wir, wir schlagen jetzt diese Stelle auf, Philipperbrief im Kapitel 2. Philipperbrief Kapitel 2. Vom Vers 19 an. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, auf das auch ich gutes Mutes sei, wenn ich eure Umstände weiß, denn ich habe niemand gleichgesinnt, der von Herzen zu der Säure besorgt sein wird, den Augen suchen, das ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mir gedient hat an dem Evangelium. Das finde ich eine gewaltige Empfehlung. Wie ein Kind dem Vater. So war sich nicht zu schade dazu. Und auf diesem Weg wurde er tauglich und tüchtig, ein Führer unter den Brüdern zu sein. Er muss ja immerhin in Ephesus, einer griechischen Stadt, eine Großstadt, eine Stadt, die sehr viel von sich hielt. Sie hatte den offiziellen Titel Tempelpflegerin. Sie lag in beständigem Wetteifer mit Athen und mit Alexandrien, welches die größte und die reichste und die schönste griechische Stadt sei. Und das waren sicher keine leichten Leute, auch diese Epheser. Voll von Philosophie und voll von Dünkel, Eigendünkel und Einbildung. Und auch da hat der Herr herausgerufen, eine Gemeinde war entstanden, aber das waren sicher keine leichten Leute. Und unter diesen musste Timotheus als ein relativ junger Mann, musste er vor dem Herrn im Gebet und mit Anweisungen, die das Wort Gottes gibt, erkennen, wer Älteste sind und Älteste einsetzen. Das ist keine leichte Sache. denn da fühlen sich dann einige zurückgesetzt und warum hat er mich nicht gefragt und so weiter. Keine leichte Sache. Er musste für diese Aufgabe zubereitet werden, passend gemacht werden, qualifiziert werden und er wurde es, indem er jahrelang bereit war, einfach zu lernen, zu lernen, zu lernen, immer der zweite Mann oder der dritte Mann zu sein, zweiten im dritten Glied zu sein, unwichtig zu sein, unbedeutend zu sein, nur Aufträge anzunehmen. Paulus gibt ihm immer wieder Aufgaben. Könntest du nicht nach Thessalonik gehen? Oder er schreibt ihm in seinem letzten Brief, kannst du nicht bald nach Rom kommen? Beeile dich doch, nach Rom zu kommen. Und wir sehen hier einen Mann, der einfach bereit ist, das eigene zurückzustellen und das zu tun, von dem er erkennt, ja, das ist Gottes Stimme, das ist Gottes Wille, das will ich tun, das will ich lernen. Und auf diesem Weg gewann auch dieser Timotheus, der menschlich keine besonderen Qualifikationen hat, er war eher schüchtern, er war kränklich, eine schwache Konstitution und wahrscheinlich auch ein schwaches Gemüt. So wurde er ein Mann, der geistliche Autorität hatte.